Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Heute habe ich die Ehre, mit Philipp Glöckler zu sprechen. Er ist Nachhaltigkeitspionier, Mobility-Pionier und der Macher des erfolgreichsten deutschen Tech-Podcasts. Hallo Philipp.
Moin, freut mich, dass ich hier sein darf.
Ja, freut mich. Ich bin gespannt auf dieses Gespräch und gespannt auf das, was du alles schon gemacht hast. Ich sag mal ganz kurz für die, die dich nicht kennen sollten. Ich hoffe, das sind nur möglichst wenige, weil ich höre da euren Podcast natürlich mit Begeisterung jeden zweimal die Woche und zuletzt am Samstag. Du hast in Österreich-Winkel studiert. Du hast dich früh schon auf das Thema Nachhaltigkeit konzentriert. Hattest Carrot Web nach Deutschland geholt, hast 2009 Avocado Store gegründet und hast 2012 Why Own It gegründet, also Sharing. Und dann 2015 bist du bei Movil gelandet. Jetzt verstehe ich nämlich auch den Hintergrund deiner Mobility-Begeisterung. Das war damals ein Startup mit Daimler und mit BMW. Aber irgendwie war es das auch nicht alles. Du scheinst ja echt an allem Interesse zu haben. Und dann kam diese Podcast-Kiste da im Jahr 2000. Das musst du mir gleich nochmal erzählen, wie da der Anfang war oder wie ihr beide drauf gekommen seid. Und zu dem Clubhouse-Ding müssen wir auch nochmal ganz kurz reden.
Gut, also eine Reise in meine Vergangenheit. Ich freue mich drauf.
Eine Reise in deine Vergangenheit. Aber wir fangen mal ganz vorne in der Vergangenheit an. Irgendwo habe ich über dich gelesen, ich habe mit dem Internet zu tun, seit ich denken kann, habe ich mit dem Internet zu tun. Und da dachte ich, okay, wie lange kann der denken?
Ja, nicht so lange.
Aber das heißt, du hast ja auch schon recht früh angefangen mit der Maus in der Hand.
Ja, das schon, aber man muss immer noch mal ein bisschen unterscheiden, ne? Also ich habe nie einen Computer zusammengebaut und den verkauft. Ich habe auch nie so wirklich irgendwie aggressiv Webseiten gebaut, als es noch nicht so diese Standardkasten gab, sondern aber ich fand das immer Internet immer gut. Ich fand immer irgendwie die Möglichkeit, irgendwie relativ international zu kommunizieren, gut, und ich fand das Storytelling, was es damals gab und die Möglichkeit irgendwie Aufmerksamkeit so zu generieren, ohne irgendwie fette Budgets für TV oder so auszugeben. Also es gab immer mal so eine Zeit, oder mittlerweile gibt's ja nicht. Ich glaube, dieses Jahr werden wahrscheinlich die AI-Companies das meiste Werbegeld in den Markt drücken. Aber es gab mal eine Zeit, wo man irgendwie mit so ein paar Tricks es geschafft hat, Umsatz zu generieren. Und das fand ich irgendwie eine sehr spannende Zeit. Aber ich war nie so der Typ, der im Maschinenraum ist, sondern immer eher so der die Idee hat und dann Leute gefunden hat, die das so umzubauen. Und so der, genau, also wenn man so umsatzmäßig macht, dann war da die erste Zeit halt einfach so Seiten erstellen, irgendwie Leute da drauf holen und dann ein bisschen zu monetarisieren damit. Aber es gibt auf jeden Fall Leute, die da wesentlich talentierter waren, als ich es je war. Ich fand nur immer so die Story ganz gut. Und glaube, wenn man sich so anguckt, ja, wie günstig man irgendwie Kunden akquirieren konnte damals, dann fand ich das immer sehr, sehr interessant.
Ja, und ich meine, es läuft, also du hast damit eine solide Basis geschaffen, also bei Avocado Store, und das Ding läuft heute noch und läuft wunderbar. Also von daher, und damals gab es natürlich ganz andere Werbemöglichkeiten, wenn man eben die Title Tags richtig gesetzt hat und diverse Dinge beachtet hat, hat man schon einen Vorteil gehabt gegenüber den etablierten Versandhändlern.
Ja, und unsere Nische war halt so klein. Wir haben einfach nur das gemacht, auf das Zalando keine Lust hatte, weil für die Marken einfach zu irrelevant waren. Also am Ende haben wir halt links und rechts ein bisschen geguckt, ein bisschen kopiert und waren sehr, sehr vorsichtig. Also Avocado Store war, glaube ich, ja, immer unterfinanziert. Deswegen musste man immer kreativ sein hat dadurch irgendwie auch sehr, sehr, also jetzt nicht sehr, sehr große Umsatzzahlen gehabt, aber wenn man sich so die Zahlen unterhalb vom Umsatz anguckt, also wie die Retourenquote, wiederkehrende Kunden und so weiter. Da war Avocado Store immer ganz weit vorne dabei. Wobei ich da auch sagen muss, das hat hauptsächlich Mimi gemacht. So, da war ich die ersten 2-3 Jahre sehr, sehr, sehr aktiv. Und dann gab es eine Frau, die das federführend ein Jahrzehnt gemacht hat.
Zum Thema Internet. Clubhouse, das war eine geile Nummer. Und da ist unserem Thema Audio. Das heißt also, ihr habt dafür gesorgt, dass Clubhouse nach Deutschland kam. Warum das so ist, darfst du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, die nicht mehr wissen, wie war das eigentlich? Wie kam man da eigentlich rein?
Als Bamuvel zu Ende ging, ging dann eigentlich der Doppelgänger-Podcast los. Und in so den ersten Jahren, ich weiß gar nicht ganz genau, ich glaube, es war nach einem halben Jahr oder so, habe ich dann diese App Clubhouse gefunden. Wie würde man das beschreiben? Das war halt eine App zum sich unterhalten und mithören von Live-Konversationen. Ja, gibt's ja angeblich immer noch.
Auf jeden Fall. Du hast nicht reagiert, es gibt keinen Alert irgendwie.
Gut, ich glaube, ich habe die App seit 3 Jahren nicht mehr. Ich habe diese App gefunden. Ich fand sie sehr, sehr interessant. Ich habe darüber dann im Podcast gesprochen und der Growth Hacker Philipp Klöckner, also Pip, mein Podcast-Partner, war dann nach so 1, 2, 3 Folgen darüber dann langsam auch angetan und hat sich dann überlegt, dass man ja eigentlich so geben und nehmen in irgendwelchen großen Chats untereinander die Einladungen verteilen kann, weil die App war Invite-only und wenn man reingekommen ist, hatte man 5 Invites und wir beziehungsweise Pip hat das dann so organisiert und unsere Community, muss man dazu sagen. Wir hatten dann irgendwie für jedes Bundesland irgendwelche Captain oder so, die dann halt immer hier, du kommst rein, aber du versprichst, dass du irgendwie 3 von deinen 5 Einladungen hier wieder teilst. Und ja, so war dann innerhalb von irgendwie, gefühlt 3, 4 Wochen ganz Deutschland auf Clubhouse. Und alle, die es reingeschafft haben, oder es haben alle reingeschafft, bis auf Thomas Gottschalk, der irgendwie nicht so ganz verstanden hat, wie es funktioniert. Aber Erklärbär Sascha Lobo hat es ihm dann auch nochmal beigebracht. War eine witzige Zeit, war aber auch schnell wieder weg. Und was ich so crazy fand, also ich war ja dann so in der Zeit eigentlich 5 Jahre weg von der deutschen Internetszene in diesem Corporate goldenen Käfig. Und ich hätte gedacht, dass in diesen 5 Jahren die Zusammenarbeit der deutschen und amerikanischen VC-Wirtschaft und Internetwirtschaft so verflechtet ist, dass man sich da kennt und so. Aber es hat uns wirklich keiner ein Intro gemacht, gar nichts. Wir haben nichts dafür bekommen. Wir haben noch nicht mal ein Dankeschreiben oder eine Nachricht oder so bekommen. Also es war einfach nur ein schönes Hype-Thema, was dem Podcast auf jeden Fall geholfen hat. Und war eine witzige Zeit. War dann aber auch schnell wieder vorbei, als wir wieder alle raus durften.
Die waren auch ziemlich überfordert da von Clubhouse. Aber eine andere Geschichte, und von wem hast du es bekommen? Also hast du es aus den USA dann das Invite bekommen? Denn das war ja genau damals die Frage, wie komme ich da irgendwie ran?
Ja, das weiß ich ehrlich. Ich habe es irgendwie aufgenommen von einem Kumpel aus Amerika, der meinte, schau dir das mal an.
Genau. Also bin ich auch. Also ich bin dann in eurer Folge, also irgendwelche Freunde von mir, die wiederum Freunde und so weiter. Aber es war eine spannende Truppe, die dann auch in dem Clubhouse drin war. Das war ja auch wieder eine Selektion von Leuten. Und ich habe damals schon gesagt, ey, das wird geil, wenn das aus Ägypten kommt. Da bin ich recht aktiv. Und Ägypten war der Hammer. Das war noch besser als Deutschland. Das war noch intensiver. Da sind Tränen geflossen zum Teil. Das war Wahnsinn. Aber genau die gleiche Kiste wie in Deutschland. Nämlich irgendwie so eine Welle und die Welle war dann gigantisch. So, aber jetzt mal beim Thema Audio und das hat mich damals schon fasziniert, wie viel du quasi nur durch Zuhören, was du da für eine Beziehung aufbauen kannst, nur durch Hören, nicht durch Sehen, nur durch Hören. Irre.
Ja, ist verrückt.
Und da war ja der Grund, warum ich dich angerufen habe und gesagt habe, ey, lass uns mal drüber reden, denn ich hab's hier gerade lieben, Podcast Hosts emerge as the most trusted influencers among weekly podcast consumers. Das heißt also, da sagen 56% der Befragten, zu was hast du Vertrauen, zu Podcast-Hosts, und danach kommt 20%, die sagen, zu Social-Media-Influencers, und dann kommt 15% TV-Movie-Celebrities und so weiter und so weiter. Also es ist so, dass man eine Beziehung aufbaut, und ich habe zu dir eine ganz andere Beziehung als du zu mir, denn ich höre dich zweimal die Woche, ich höre euch beide, eben diese Art der, ja, also mein Sohn hat übrigens gesagt, sag das ab, das Interview, als ich ihm erzählt habe, Silberzwiebeln beim Raclette, sag das ab, also mit dem Blutwein. Dann interessante Dinge. Das wollte ich eigentlich beim ersten Mal schon fragen. Da war nämlich die, habe ich mir aufgeschrieben, Zahnpasta-Experte. War das Zufall, dass du in Vorbereitung der Sendung vor zwei Wochen wusstest, dass Colgate damals in die Schulen reingegangen ist, oder hast du dich dann auch ein bisschen informiert, bevor du den Podcast gestartet hast?
Also ich lebe ja mit dem Image, dass ich unvorbereitet in diese Podcasts gehe und Pip einfach nur reden lasse. Aber ich bin auch manchmal ein bisschen vorbereitet.
Okay, genau. Weil das fand ich nämlich auch lustig, weil ich damals, irgendwo wusste ich das noch. Und da dachte ich, hoppla, das ist ja jetzt wirklich heiß. Gut, okay. Also Vertrauen aufbauen. Du genießt bei mir ein wahnsinnig hohes Vertrauen, dadurch, dass ich eben diese Gewohnheit habe, euch immer zuzuhören. Und da ist jetzt meine Frage, und das war auch bei diesem Clubhouse: Was meinst du, warum diese Audioformate sich nicht durchgesetzt haben? Denn danach gab es ja die Tables überall. Also Twitter war einer, ich glaube Twitter und LinkedIn und so weiter, die haben es ja alle probiert. Aber irgendwie ist es überall wieder eingeschlafen. Diese Bühnen, wo man jemanden auf die Bühne holt und diese Personen auf der Bühne können dann miteinander reden.
Ja, also ich denke, dass du bei so Live-Events musst du schon unglaublich gut entertainen können, um das immer wieder vor ausverkauften Hallen machen zu können. Mhm. Und Podcast wie auch Clubhouse ist so eine Nebenbei-Medium. So, es gibt, ich würde sagen, vielleicht 20-30% der Podcast-Hörer, die vielleicht eher 20%, die so wirklich all in eine Folge hören und suchten und wirklich sich voll auf diesen Podcast konzentrieren. Aber für viele ist es ein Nebenbei-Medium. Sie fahren im Auto, sie machen die Wohnung sauber, sie machen Sport, sie gehen mit dem Hund Gassi, sie schieben den Kinderwagen und sind dabei. Und dann hast du diesen Punkt noch bei, und das war so ein bisschen die Inspiration, also die Inspiration von Pip für den Podcast waren irgendwelche anderen Wirtschaftspodcasts. Meine Inspiration war AWFNR von Joko und Paul Ripke, weil ich gesehen habe, wie krass parasoziale Verbindungen die aufgebaut haben, dadurch, dass die sich in dem Podcast kennengelernt haben. Und das war, glaube ich, auch ein großes Asset, das wir hatten, während Corona, oder auch für Clubhouse, weil man auf einmal nicht mehr so viel Interaktion hatte. Man konnte keine neuen Leute mehr kennenlernen. Und dann hat man halt uns kennengelernt, die sich über das Medium kennengelernt haben. Weil wir haben tatsächlich irgendwie 3-4 Mal vorher so Kaffee getrunken, Bierchen getrunken oder Weinchen getrunken und kannten uns gar nicht so gut. So, und das ist so ein Punkt. Und ja, Clubhouse, glaube ich, war ein Trend. Das wurde dann viel kopiert, weil die auf einmal eine krasse Bewertung hatten und weil sie ja auch Traction hatten. Aber es ist halt immer nochmal ein Unterschied, ob man jetzt audiomäßig irgendwie dort 2 Stunden sich unterhält oder 1 Stunde unterhält oder ob man halt Social Media Influencer, Influencerin ist und irgendwie beim Fitness, beim Essen, beim Shoppen, im Urlaub ein Foto macht. So, das ist schon was anderes. Und alle diese Medien oder diese neuen Medienjobs bedeuten halt eine wahnsinnige Regelmäßigkeit. So, und die muss es halt geben. Und dann kann man sich halt überlegen, nehme ich jetzt eine Stunde auf Clubhouse irgendwie was auf, was danach weg ist, oder nehme ich halt einen vernünftigen Podcast auf, für den es irgendwelche Rails gibt, auf denen ich auch monetarisieren kann. Ja. Und es gab ja keine Möglichkeit, so bei Clubhouse. Es gab eine unglaublich schöne Zeit auf Clubhouse, wie sie fast bei jedem Social Network so ist, wenn es doch nicht overcrowded ist. Und danach wird es halt einfach schwierig. Und dann muss sich das Medium auch so ein bisschen irgendwie selbst finden. Und die Leute, die es getestet haben, müssen dann auch das Gefühl haben, es lohnt sich, da jetzt weiter Zeit zu investieren.
Okay, gut, verstehe ich alles. Ich habe in Ägypten das ziemlich groß aufgezogen und hatte dann auch eine eingestellte Moderatorin, die es gemacht hat. Und wir haben unheimlich viele nette Leute kennengelernt. Aber irgendwann war die Luft so ein bisschen raus, weil auch die Leute, also das Niveau des Publikums sank so ein bisschen. Und das war eins der Probleme. Okay, aber du sagst, Podcast ist auch eher ein Nebenher-Medium. Also ich bin da mal voll konzentriert. Allerdings rede ich auch nicht so viel mit meinem Hund. Also ich habe gar keinen Hund, sondern ich gehe ohne Hund. Aber die Leute, die hier mit Hund gehen, die reden ja ständig mit ihrem Hund. Die kommen ja gar nicht dazu, Podcasts zu hören. Also du sagst, es ist eher ein Nebenbei-Medium als ein 100% fokussiertes.
Aber was ist heutzutage schon 100% fokussiert? Also was bei Podcasts auf so mit das Interessanteste ist, ist halt, dass es halt schon, also bei den die erfolgreichen Shows, die haben schon eine gewisse Gewohnheit, ne? Also es gibt Leute, die stehen halt jeden Mittwoch und jeden Samstag mit Doppelgänger auf. Es gibt Leute, die wachen sonntags sofort fest und flauschig an. Es gibt Leute, die irgendwie, also die haben ihre Routinen mit diesen Podcasts und die machen dann irgendwas, aber sie haben ihre Routinen. Deswegen ist es schon, ja, ist es schon irgendwie, also ist schon ein Medienasset auf jeden Fall. Und ich könnte mir vorstellen, ja, bei Zeitungen ist es ja auch so ein bisschen so, ne? Also du, wenn du ein Zeitungsabo hast, dann läuft das vielleicht irgendwann aus, weil du, also der Grund, warum du es kündigst, ist, weil du es nicht mehr hören kannst, weil du die Zeitung bei dir rumliegen siehst und du siehst, wie du sie nicht liest. Und bei Podcasts ist es vielleicht auch irgendwann so, dass es dann irgendwann nicht mehr ins Leben reinpasst. Aber bei Podcasts kannst du es halt auch immer noch am nächsten Tag hören. Und bei Clubhouse musstest du halt da sein. Oder es war halt weg, so.
Ja, mit der Routine, das kann ich bestätigen. Also bisher habe ich euch immer recht frei gehört und inzwischen wird es immer mehr zur Routine, dass also sich irgendwas einpendelt und dann habt ihr mich. Also dann habt ihr mich hundertprozentig in dem Moment, wo das eben eingebaut, fest eingebaut ist in der Routine. Und ich finde es toll, dass ihr auch euch wirklich die Mühe macht, dann eben auch zu unmöglichen Zeiten, wie also Silvester und Weihnachten und so weiter, da präsent seid und da auch großen Wert drauf legt, auf diese Kontinuität. 1,5 Stunden ist aber heftig. Also es gibt ja durchaus so die Podcast-Nutzungssituation beim Pendeln und da sind 20 bis 30 Minuten normal. Wie siehst du die Entwicklung, was die Länge angeht?
Ich glaube, es ist komplett irrelevant. Also wenn der Podcast gehört werden möchte, dann hört man das. Man sagt ja auch nicht zu einem Freund so, ey, ich telefoniere jetzt nur eine Viertelstunde mit dir, weil das war. Also wenn ich mit einem Freund im Auto telefoniere und ich bin irgendwie am Ziel angekommen, dann sitze ich halt noch auf dem Parkplatz ein bisschen und wir reden noch weiter. So, und so sehe ich das bei Podcasts auch.
Okay, gut. Dann ist ja gut. Ich sehe gerade die Zeit, 25 Minuten. Ja, also die optimale Länge wären 30 Minuten. Dann müssen wir jetzt aufhören. Also ich tendiere auch dazu zu sagen, wenn es Spaß macht, reden wir auch länger. Und mir macht es gerade Spaß. Vielleicht noch zu dem Podcast, also zu diesem Trend, emotionale Nähe. Siehst du das auch so, dass also einer der Vorteile des Mediums Podcast im Gegensatz zu anderen Medien, die wir haben, das ist, dass Brands, und ihr seid ja eine Medienbrand, Vertrauen aufbauen können?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also ich war heute das erste Mal seit langem wieder Sport machen mit einem Personal Trainer und dem habe ich erzählt, also der hat mich dann irgendwann gefragt, was ich so machen würde. Ich meinte, ja, ich bin Podcaster. Jetzt lacht dann immer, weil ich selbst nicht fassen kann. Und dann haben wir so ein bisschen drüber gesprochen und ich meinte so, ja, es ist der beste Influencer-Job, den man haben kann oder Creator-Job, weil du musst halt nirgendwo Fotos machen, du musst halt nichts machen, du musst ja nur reden. Ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als irgendwie jeden Urlaub, jedes Essen, jedes Fitnessprogramm irgendwie zu dokumentieren. vor allem dann noch real life, also Fotos machen und so. Und das ist halt bei Podcasts nicht so. Und dadurch, dass du, also man muss da auch ein bisschen nochmal irgendwie sich so anschauen, ne? Was sind jetzt Podcast-Hosts im Vergleich zu Social Media Influencer? Also Social Media Influencer gibt es meines Erachtens viel, viel mehr. Und es gibt auch das schon länger. So, auf jeden Fall auf einem gewissen Niveau. So, Brands haben verstanden, wie Social Media Marketing funktioniert. Es gibt ganze Softwarefirmen dafür. Es gibt irgendwie große Agenturen dafür und so weiter. Das ganze Podcast Marketing Game ist noch relativ überschaubar. Ich würde sagen, die größte Podcast-Vermarktungsbude hat letztes Jahr vielleicht 13 Millionen Umsatz gemacht. So, das ist überschaubar. Da ist noch Luft nach oben, aber das hilft natürlich auch der Glaubwürdigkeit. Und es gibt halt auch nicht so viele Podcaster, die davon so gut leben können. Und die machen halt die Werbung. Ist immer noch mal die Frage so, glaube ich wirklich jedem Podcaster, der so irgendwelche Nahrungsergänzungstrack bewirbt, weil die einfach Lifetime zahlen. Fraglich. Aber viele der Podcaster sind sich halt sehr bewusst, was ihre Stimme für eine Aussagekraft oder für eine Glaubwürdigkeit hat und nehmen auch deswegen nicht alles an. Und
über Stimme, also die Stimme sagt ja extrem viel über einen. Möglicherweise sogar mehr als irgendwelche Bilder, Fotos, also Videos mal ausgenommen, wenn du in echt, also echte Videos, wo du in Live-Situationen hast, aber die meisten Videos sind ja gestellt und Fotos sowieso, dass die Stimme Dinge verrät, die andere Körpersprache nicht eher verdecken kann.
Da kennen sich andere Leute besser auf. Ich kann dir nur sagen, dass meine Stimme auf jeden Fall sehr schnell erkannt wird. Also
das meine ich jetzt nicht als erkannt wird, sondern dass deine Stimme etwas über dich aussagt, über deinen Charakter und so weiter. Weißt du, ob es da jemand, der sich mit sowas auskennt? Das ist, finde ich, spannend.
Keine Ahnung. Damit habe ich mich nie befasst. Aber du merkst natürlich, Du merkst natürlich, wenn irgendwie die Stimme sich anders verhält. So, also wenn jemand sehr sehr nervös ist, Das merkt man sofort, klar.
Wenn jemand lügt, möglicherweise auch. Gut, muss man rausfinden. Stimme. Sehr spannend. Also ihr habt auf jeden Fall ein hohes Vertrauen. Und das Medium Podcast, hast du gerade gesagt, ist fast noch am Anfang. Warum eigentlich? Podcast gibt es ja schon relativ lange, aber trotzdem setzt sich das nicht so richtig durch.
Boah, weiß ich jetzt nicht, ob sich das nicht so richtig durchsetzt. Also ich habe das Gefühl, es wächst Jahr für Jahr und das Schöne an dem Podcast-Markt ist, dass man da im Gegensatz zu anderen Medien, also es gibt zwei große Vorteile. Das eine ist, es ist nicht eine Plattform, die dieses Format regiert. Und das andere ist, man kann es nicht so einfach faken wie andere Kanäle. Und das macht es irgendwie interessanter, sondern es ist halt einfach ein Ausdauerspiel. Und es gibt ja schon irgendwie Beispiele von sehr, sehr erfolgreichen Podcast-Formaten, die irgendwie Multimillionen-Deals machen. Und ich würde auch sagen, dass wir so als, also ich habe beispielsweise einen Rant-Post auf LinkedIn gepostet, einfach nur ein paar Zeilen und irgendwie ein bisschen Emotionen oder eine Frage. Und witzigerweise kam ein Tag später von einem großen deutschen Wirtschaftsblatt ein Artikel über die gleiche Firma. Und ich würde sagen, dass ich als Independent LinkedIn-Nutzer und Podcaster mehr Reichweite damit erzielt habe, als die drei Journalisten plus irgendwie, was es dann noch so alles an Personal im Hintergrund gibt. So, also es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, hat sehr viel mit Glück zu tun, so, aber es gibt die Möglichkeit, in unserer heutigen Zeit eine Marke aufzubauen oder ein Medium aufzubauen, das vor allem nicht so wahnsinnig abhängig von einer Plattform ist. So, das finde ich das Interessante. Also wir agieren hier, also der Doppelgänger-Podcast besteht aus zwei Hosts und einem Produzenten. Und wir haben mehr Reichweite als viele der Medienhäuser, die sich das irgendwie als Mission aufgesetzt haben, irgendwie dort zu arbeiten. Das finde ich das große Interessante. Und wir sind in der Möglichkeit, irgendwie mehr Vermarktungsumsatz zu machen als die, obwohl die viel mehr Leute haben.
Okay, gut. Dann muss ich erst meine Frage ein bisschen fokussieren. Also das zweite Thema, auf das wir gleich kommen, ist Corporate Podcasting. Und jetzt das erste Thema ist das, wo ihr ja auch voll drin steckt. Das heißt also Influencer, Medien und Influencer, die eben eine enorme Reichweite zum Teil haben und damit auch durchaus interessant sind für die Brands, um dort mit Anzeigen reinzugehen. Und da kommen wir schon beim Punkt für Brands, wenn sie die Reichweite von Podcasts nutzen wollen, Banneranzeigen entfallen. Das heißt also, wenn, dann sind es kurze Snippets oder was auch immer, die sie einblenden, wenn du das denn willst, diese Werbeunterbrechungen, die ja nervig sind, so ähnlich wie Radiowerbung. Ihr macht es sehr geschickt, das heißt also, du sprichst diese Anzeigen und das sind auch keine klassischen Anzeigen, sondern sind sehr persönlich gehaltene Texte. Wollte ich dich sowieso mal fragen, überarbeitest du die, also lässt du dir die als Vorlage machen und sagst, also Leute, das werde ich ganz sicher nicht vor dem Mikro sagen. Wie gehst du da vor?
Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten oder eigentlich so zwei Möglichkeiten der Podcast-Werbung. Das eine ist, man ist eigentlich wie Radiowerbung. So, man produziert einen Clip und der kommt dann, wird dann irgendwo ausgespielt. So, das ist vor allem für kleinere Podcasts interessant, weil man dann als Marke irgendwie in 20 kleinen Podcasts irgendwie ausgespielt werden kann. Man kriegt das auch manchmal mit in englischen oder amerikanischen Formaten, die in Deutschland ausgespielt werden. Da macht man das so ein bisschen so Restplatzvermarktung. Also wenn man auf den Preis guckt, dann macht das Sinn. Ich würde sagen, es macht keinen Sinn, weil man halt nicht die Stimme der Hosts hat. So, man ist eher störend. Wenn man von dem Listener Experience ausgeht, dann ist das auf jeden Fall das Schlechteste. So, und dann gibt's andere Möglichkeiten. Es gibt Agenturen, die das irgendwie, die für ein paar Podcasts was machen und wir machen alles selbst. Bei uns ist es so, wir haben eine Webseite, doppelgänger.io/Werbung. Dann kommt man irgendwie, sieht man unsere Werbepartner, dann kommt man da auf /Sponsoring und dann kann man da eine Anfrage stellen und dann spricht man eigentlich relativ schnell mit mir. Und wir überlegen uns dann, ob es passt, wie es funktionieren könnte. Und ich sag dann, es ist dann nicht Host-Read, sondern Host-Created-Werbung, weil ich die eigentlich schreibe und mir überlege und ich gucke, okay, was macht jetzt Sinn? Wir haben jetzt beispielsweise heute gerade einen neuen Werbepartner und dann ist so ein bisschen die Frage, okay, kann man das irgendwie mit Fitness, neuen Jahr-Ansatz und so verbinden? Würde das nicht Sinn machen? Und mein Ziel ist, die Werbung halt so gut wie möglich für alle Beteiligten zu machen. Also der Werbekunde muss happy sein, ich muss happy sein, aber vor allem unsere Hörer müssen auch happy sein. Und im besten Fall hören sie die Werbung, weil sie dann noch irgendwas mitnehmen können. Ne? Weil unsere Hörer hören uns, weil sie von uns, mit uns was lernen wollen. Und im besten Fall kann man dann vielleicht noch irgendwie einen kleinen Gedanken irgendwie mitnehmen in der Werbung. Und so funktioniert das eigentlich.
Ja, und also ihr machst halt, oder du machst das super, weil ich höre mir bei dir selbst Werbung an, von der du mir am Anfang sagst, das ist keine Werbung für dich, weil du bist kein Profi-Investor. Und trotzdem höre ich mir es an, weil es interessant klingt. Also ihr habt das ganz, oder du hast es ganz gut raus, diese Brücke zu schlagen zwischen deinen Hörerinnen und Hörern und zwischen dem Anzeigenkunden, glaube ich. Und das macht es natürlich dann auch wieder überzeugend. Und ich glaube, ihr seid auch preislich nicht unbedingt im unteren Bereich angesiedelt. Um was mal vor, von irgendwem habe ich da irgendwo Feedback gehört. Nee, das können wir uns nicht leisten. Also
ja, wir sind teuer, aber wir sind halt leider auch so gut wie ausgebucht. Und ja, also Pip würde jetzt sagen, wir haben halt auch einfach eine wahnsinnig gute Zielgruppe. Und mir ist natürlich auch wichtig, dass es funktioniert. So, also ich sehe jetzt gerade, ich habe jetzt heute gerade zwei Angebote rausgeschickt zu Kunden, mit denen wir letztes Jahr auch schon zusammengearbeitet haben. So, also die Kunden buchen nach. Das ist ja ein Zeichen, dass es für sie funktioniert. So, und was man aber nicht vergessen darf, und das finde ich ist immer noch mal auch ein Punkt, ich sage sehr vielen kleineren Firmen immer ab, weil ich einfach sage, ey, macht erstmal alle anderen Kanäle. Also so Podcast-Werbung macht Sinn, wenn du das Gefühl hast, es würde jetzt auch Sinn machen, Plakate zu bekleben oder out of home zu machen. Es ist einfach, also es macht immer, wenn du jetzt ein Startup bist oder irgendwie deine erste Finanzierungsrunde, zweite Finanzierungsrunde, meinetwegen dritte Finanzierungsrunde hast, macht es Sinn, dann mit Podcast-Werbung zu starten? Wahrscheinlich eher nicht. Wenn du aber eine Firma bist, die auch out of home macht, die also alles im Marketing macht, dann solltest du es auf jeden Fall auch machen. Und das ist immer nochmal, wenn man irgendwie es vergleicht mit irgendwie Werbung auf Facebook, Meta, Google, was auch immer, LinkedIn und irgendwie hart abverkaufen möchte, so, dann kann es funktionieren. So, ich best mich dann auch gerne damit. Also wir sagen, okay, wenn wir jetzt irgendwie für 6 Monate, 12 Monate zusammenarbeiten, was sind die Ziele, was erwarten wir? Das auf jeden Fall. Und für viele unserer Werbekunden funktioniert es sehr gut. Aber ich sage, wenn es um Neukunden geht, die mit uns werben wollen, gehe ich immer noch mal hin, so, ey, also wir können gerne über den TKP reden, aber so, es müssen halt die Hausaufgaben auch richtig gemacht werden. Es muss die Landingpage richtig gemacht sein. Man muss einfach auch ready sein, um den Werbedruck oder die Werbung nutzen. Und es ist halt eher ein Branding-Thema als ein Abverkauf-Thema. Aber wir haben genug Erfolgsgeschichten. So, eine meiner Lieblingsgeschichte ist von einem Domain-Anbieter, wo ein großer Unternehmer angerufen hat und dann irgendwie 4-stellig Domains rübergezogen hat. So, da ist halt ein Kunde, der reicht.
Ja. Warum hat sich niemand gemeldet auf die Predictions am Samstag? Weil das, also soweit ich wieder in Erinnerung habe, war das bei mir werbefrei. Weil das wäre nur wirklich toll zum Buchen.
Ja, aber das ist so zwischen den Jahren, ist immer so ein bisschen heuk.
Okay.
Also man muss auch sagen, ich mache die Vermarktung, ne? Aber die Vermarktung sieht bei Doppelgänger so aus, dass ich einmal, zweimal, dreimal am Tag meine E-Mails checke und dann antworte, wenn irgendwas da drin ist. So, und wir haben jetzt noch genau 16 Minuten zum Podcast aufnehmen, weil ich danach wieder ein Telefonat habe. Aber das Schöne an Doppelgänger ist, dass wir irgendwie Ziele haben, aber ich jetzt nicht irgendwie hart versuchen muss, jede Podcast-Folge zu vermarkten. Und wir auch eher sagen, dann lassen wir. Also so Auslastung könnten wir bestimmt mehr machen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich über die Werbekunden, die jetzt in den kommenden Tagen wieder präsent gezeigt werden. Und man kann auch so ein schönes. Ich bin eher der Podcast, der überrascht, dass wenig Werbung drin ist, als der Podcast, wo man überrascht ist, dass da jetzt schon wieder eine Werbung drin ist. Und daher, genau, die Prediction-Folge war nicht. An Weihnachten hatten wir eine NGO, die wir beworben haben. So ein bisschen zwischen den Tagen lässt man es ein bisschen ausklingen.
Okay. Und wie gesagt, wenn es euch mal ganz schlecht geht, dann der Tipp auf die klassischen Methoden. Ich hatte mal, ich war mal Marketingleiter von einem Softwarehersteller und hatte dann so Anrufe von jemandem, der mir gesagt hat, ja, wir haben deine Rückseite, haben wir noch frei und die kann ich dir zum Sonderpreis geben und sowas. Und rein zufällig ist da gerade ein Kunde abgesprungen.
Ja.
Die ganzen Drückermethoden, die kenne ich sehr gut. So, lass uns zum letzten Thema kommen. Und das ist definitiv Corporate Podcasting. Das heißt also, es gibt Unternehmen, die in der großen Welle ich nehme jetzt mal ein ganz anderes Thema, nicht das Podcasting, sondern der Blogs, gesagt haben, es gibt ja nicht nur Blogger, sondern es gibt auch Corporate Blogs. Und das Ganze war recht erfolgreich, allerdings schwerpunktmäßig aus SEO-Gründen. Und bei Podcast könnte man doch jetzt denken, es ist genauso. Es gibt also einerseits die reichweitenstarken Podcasts, andererseits auch Corporate Podcasts, die sich durchsetzen. Aber so richtig überzeugt scheinen die Corporates nicht zu sein und zum Teil sind die wieder eingeschlafen. Was ist denn da deine Einschätzung? Zu früh? falsch gemacht?
Ja und ja, aber eher das Zweite. Also ich glaube, sehr viele Corporate Podcasts sind einfach falsch gemacht oder nicht konsequent genug gemacht. Ich finde, es ist, also, wenn man das Gefühl hat, man kann es leisten, ist es wahrscheinlich eins der Opportunities, die man machen könnte. Das Problem ist meines Erachtens, dass es, dass in größeren Konzernen dann doch eher andere Leute die Arbeit machen und man so ein bisschen schaut, also sich dann auf Agenturen oder so verlassen muss. So. Also es gibt, man hat irgendwie ich sehe so zwei, drei Trends, die nicht so ganz sinnvoll sind. So, irgendjemand in irgendeinem Unternehmen denkt sich, er muss jetzt einen Podcast starten und startet dann erstmal und das läuft dann so und dann kann es sein, dass ein Unternehmen zum Beispiel irgendwie 3, 4 verschiedene kleine Podcasts hat, ohne dass es irgendwie eine wirkliche Organisation davon gibt. Und dann gibt es manchmal so, ja, Agenturen pitchen das und haben dann Budget für ein halbes Jahr oder so Podcasts und dann entsteht das und dann ist es irgendwie weg. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch gute Beispiele. So, wenn ich mich jetzt in Deutschland in unser Tech-Bubble so ein bisschen umschaue, dann finde ich das, was Vodafone macht, mit digitale Vorreiterin sehr gut. Ich finde das, was Sascha Lobo mit Schwarz macht, gut. Es gibt aber auch andere Modelle, wo beispielsweise 2 Mitarbeiterinnen von Google Access All Areas machen. Und das sind jetzt 3 Formate, die auf jeden Fall handwerklich vernünftig umgesetzt sind. Und was ich damit meine ist, dass man in der Lage ist, einmal die Woche zur gleichen Zeit eine Podcast-Folge herauszubringen. So, weil du hast irgendwie, also du kannst natürlich, wenn wir zurückgehen in die Blog-Welt, so, du kannst natürlich einen Blog starten auf der Corporate-Webseite und da einmal im Monat einen Text schreiben, aber ist das oder war das damals ausreichend? Eher nicht. Und es gibt halt so ein paar Hausaufgaben, die man machen muss. So. Und Gewohnheit ist eine Sache. Dieser parasoziale Punkt ist ein anderer. Also es müsste halt ein Host oder eine Hostin oder 2 immer wieder regelmäßige Stimmen sein, die halt das sind. Und man muss es halt handwerklich gut machen. Aber ist es eine Opportunity? Ich glaube aktuell schon. So, es gibt sehr viele Podcasts, aber die meisten hören halt sehr schnell wieder auf. Und im Gegensatz zu allen anderen Medien kann im Podcast nicht so viel betrogen werden. Also man kann jetzt nicht irgendwie die View-Zahl oder die Like-Zahl oder sonstiges so wahnsinnig manipulieren, wie man es aus den anderen Kanälen kennt. Mhm. Aber wenn man jetzt überlegt, so, hey, was, also wir haben ein gewisses Marketingbudget oder haben eine Person, die da Lust drauf hat, dann würde ich es auf jeden Fall ausprobieren. Aber das Commitment ist halt auch hoch, ne? Wenn du sagst, du willst es ein Jahr durchziehen, dann heißt es sind 52 Shows. Ich würde jetzt ausgehen, du musst eigentlich Commitment geben, dass du 70 Aufnahmen machst im Jahr, damit du 52 okay Folgen rauskriegst. So. Kannst du das leisten und was kostet dich das? Bekommst du es überhaupt, was die meisten unterschätzen, glaube ich, bei Interview-Podcasts, ist, wie schwierig das Management von Terminen ist, von Personen, von Terminen, von Vorbereitungen. Selbst ich war ja für dich nicht ganz so einfach. Ich habe gedacht, wir telefonieren einfach nur, machen keinen Podcast, aber es lag nur an mir, weil ich einfach auf meinem Telefon schnell zugesagt habe. So, es braucht schon eine Arbeit und dann wird man auch sehen, das sehen wir ja jetzt in den letzten 3 Jahren, finde ich, sieht man das vermehrt so, das Level von Qualität nimmt wahnsinnig zu. Also wenn man irgendwie zu Corona noch irgendwie in einem halligen Raum mit einem billigen USB-Mikrofon einfach was aufnehmen konnte, dann siehst du jetzt Produktionen, die sehr, sehr aufwendig sind, wo Leute um die Welt fliegen, in tollen Studios aufnehmen, um dann die Möglichkeit zu haben, auch sehr viele Short-Videos zu machen, die dann wieder auf die Views einzahlen und so weiter. Also es ist nicht mehr, aber wenn man irgendwie Lust drauf hat und irgendwie sagt, wir machen das jetzt mal ein Jahr und gucken uns dann in die Augen, dann würde ich es machen. Aber muss halt jede Woche abliefern.
Detailfrage noch, Videopodcast, muss es sein oder sagst du, der Reiz liegt wirklich im Audio?
Ich bin Audio-Fan, aber ich glaube, man muss Snippets machen. Wir machen es jetzt, also wir sind dieses oder letztes Jahr gewachsen, obwohl wir keine Snippets machen. Aber ich glaube, wir müssen einfach Shortform machen. Also wenn du mich fragst, was sind die vier Geheimrezepte, um irgendwie einen Podcast zum Erfolg zu bringen, ist es halt einmal diese Gewohnheit, also jede Woche oder immer am gleichen Tag releasen. Das andere ist dieser parasoziale Gedanke, den wir besprochen haben. Das dritte ist halt zu Gast sein in anderen Podcasts, andere Podcaster als Gast zu haben. Und das dritte ist halt Shortform-Video. Und um das zu haben, musst du halt im Video aufnehmen.
Okay, gut. Das heißt, wir müssen jetzt hier kurz ein Video, also von dem, was ja mit aufgenommen wird, dann nutzen, um Ausschnitte daraus zu ziehen. Kann sich irgendeine KI helfen.
Genau, da gibt's ja die Software, die das macht. Aber wenn mich jetzt jemand fragt, was man wirklich machen sollte, dann würde ich sagen, mach keine Remote-Aufnahmen, sondern seh die Leute in Person, weil dann hast du noch besseres Videomaterial.
Ach, die Frage hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Was hältst du davon? Also viele machen das ja wirklich mit einem großen Aufwand. Was ist der Vorteil von dem persönlichen Gespräch gegenüber dem, was wir jetzt hier gerade machen, nämlich über die Kamera uns anschauen und auf die Art den Kontakt zu halten?
Ich glaube, du kannst halt, also so wie wir telefonieren, kannst du halt mehr machen. So. Also ich könnte wahrscheinlich 4 bis 5 Podcast-Folgen pro Tag aufnehmen. So, in Person, wenn es gut optimiert ist, vielleicht 3. Aber also wenn Pip und ich in der gleichen Stadt leben würden, würden wir versuchen, immer auch im gleichen Raum aufzunehmen. Du hast einfach da nochmal, es ist einfach was anderes. Und es gibt dir halt viel besseres, ja, es gibt dir viel bessere, also du, es macht, glaube ich, sowohl das Reden als auch das Schneiden einfacher und du kriegst ein besseres Resultat daraus. Weil du hast, also wir haben jetzt schon eine Latenz. So, selbst wenn wir Glasfaser haben, werden wir eine Latenz haben. Und du kannst also wesentlich besser agieren und die Videoqualität ist auch nochmal wesentlich besser. Also, ja, ich würde jetzt, wir haben jetzt gerade mit Felix Founder Mode, der Podcast ist gerade veröffentlicht worden. Da sind Pip und ich waren in Berlin im Studio. Das Interview hätte ich nicht gemacht, wenn es remote gewesen wäre, zum Beispiel.
Okay, gut. Ich glaube, ich bin jetzt alle Fragen losgeworden. Das letzte noch, sag mal, kennst du irgendeinen Handwerker-Podcast? Die Handwerker müssen immer mit dem Auto irgendwo hinfahren oder oft jedenfalls und verbringen da viel Zeit. Wenn man da was Geiles hätte, wäre auch nicht schlecht. Gibt's aber noch
nicht. Ja, wenn das jemand von Obi oder wie die anderen Läden heißen, hört, why not? Also, ich weiß es nicht. Ich glaube, Handwerk kannst du sehr, sehr gut auch videomäßig irgendwie abspielen oder zeigen. Und die Frage ist ja, wollen die Leute in ihrer Branche dann nochmal über die Branche hören oder hören die sich lieber irgendwie einen Fußballpodcast an oder Doppelgänger? Kann ja auch sein. Das Geld muss ja irgendwo hin. Ich glaube, das Schöne ist ja bei Podcasts, alles, was du brauchst, ist ein Mikrofon und selbst das brauchst du nicht. Es gibt auch Podcasts, die einfach nur mit dem iPhone aufnehmen. Der Raum ist viel wichtiger als das gute Mikrofon. Aber es ist halt wie jetzt Anfang des Jahres, wenn man wirklich sich ein Fitnessziel oder so setzt, dann muss man halt auch immer dranbleiben. Und wenn man mehr als 10 Folgen Podcast jede Woche irgendwie oder Woche für Woche abliefert, dann hat man irgendwie schon 90% überholt. Man braucht halt einfach die Ausdauer, die Lust an der Sache. Und wenn das jetzt jemand hört und meint, ich mache jetzt den absoluten Handwerker-Podcast, dann go for it. Also die Hürden sind sehr, sehr niedrig. Man kann einfach anfangen.
Philipp, das war ein wunderbares Schlusswort. Go for it, mach's einfach. Danke, dass du die Zeit genommen hast für unser Gespräch hier.
Ja, vielen Dank, Thorsten.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.